Ja, das war der Beitrag von Renate Herrington, die den Aachener Kunstkopf vorgestellt hat. Wir haben ihn hier auf dem Tisch im Studio stehen und wir reden über den Kunstkopf, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und man soll sogar fühlen können, es soll einem sogar warm werden am Ohr, wenn ich jetzt den Versuch unternehme, ganz nah auch an das rechte Ohr von meinem Kunstkopf hier zu gehen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Erlebnis nachvollziehen konnten, liebe Hörer, aber jedenfalls, ich muss mich wieder setzen mit quietschendem Stuhl, jedenfalls sitzt Barbara Weber hier auch noch auf einem Stuhl, der nicht so quietscht, mit Meldungen von der Hannover Messe.
Und ich hoffe, bei der nächsten Meldung wird insbesondere unseren Autofahrern ganz warm. Es geht nämlich um ein Radarsystem, das Staus voraussagt, was jetzt auf der Hannover Messe vorgestellt wird. Und zwar ist dieses neuartige Verkehrsdatensystem, genannt ARES, in der Lage, nicht nur Staus zu entdecken, sondern sie auch vorauszusagen. Dazu wird ein Rechner über Radarsensoren mit Daten über die Geschwindigkeit und die Zahl der Fahrzeuge auf der Straße versorgt. Der Computer errechnet daraus, ob die Straße überlastet ist, um dann die Ampeln entsprechend dem Verkehrsaufkommen zu schalten. Die Radarsensoren arbeiten im Mikrowellenbereich und können zum Beispiel an Schilderbrücken leicht montiert werden. Sie messen damit Hilfe des Doppler-Effekts die Geschwindigkeit der Fahrzeuge und unterscheiden sogar zwischen LKW und PKW.
Hannover Messe, gestern wurde sie eröffnet, heute waren die Zuschauer hingeströmt, konnten sie hinströmen und heute Abend in etwa einer Stunde wird die Firma Siemens eine Pressekonferenz veranstalten, wo es um die digitale Antriebstechnik geht und diese Antriebstechnik stellt jetzt schon in Forschung aktuell Wolfgang Nölke vor.
So hört sich also das Herz jeder Fabrik der Zukunft an, denn wo genau gesteuert und bewegt werden muss, kommt man nicht aus ohne digitale Steuerung und die greift erstmal in die Drehzahl von Hochleistungsmotoren an und dies ist ein Demonstrationsmodell eines solchen Motors.
Der Motor ist ein Direktumrichter gespeister Synchronmotor, der mit dem digitalen Regelsystem Symadyn D gesteuert und geregelt wird und der läuft momentan auch mit dieser Simovert D mit diesem Direktumrichteranlage.
Das Problem, Wechselstrom- und Gleichstrommotore synchron laufen zu lassen, ist schon heute mit analoger Technik längst gelöst. Bei der Digitaltechnik kommt es aber darauf an, zum Beispiel in der Stahlindustrie ein präzises Maß einzuhalten und sei es bei einem mehrere hundert Meter langen Stahlband. Hans Habermann ist Abteilungsbevollmächtigter des führenden bundesdeutschen Unternehmens für digitale Antriebstechnik.
Wo die digitale Technik natürlich einen bedeutenden Schritt in Richtung eines höheren Komforts gemacht hat, ist in Bezug auf ein Beobachten, einen Service aus der Ferne.
Das heißt, das Werk, das in Nordafrika vielleicht aufgebaut ist und mit digitaler Antriebstechnik ausgestattet ist, könnte von hier gewartet und eventuell repariert werden.
So ist es.
Wie funktioniert das?
Sie haben ein Problem in der Prozessanlage in einem bestimmten Land. Das Bedien- und Servicepersonal kommt mit dieser Anlage aus welchen Gründen auch immer nicht zurecht. Man hat die Möglichkeit, über Telefon eine Servicezentrale in Deutschland anzuwählen und per Akustikkoppler alle relevanten Daten der Systeme und der Geräte über Telefon in diese Servicezentrale zu spiegeln, wo dann auch die Diagnose stattfindet und wo wir dann von Siemens dem Kunden in einem fernen Land helfen können, seine Antriebe wieder in Betrieb zu nehmen.
Der Bedienplatz ist der Personal Computer. Damit lässt sich heute schon eine komplette Fertigungsstraße steuern und die kann kilometerweit entfernt stehen. Als Zukunftsvision schon möglich, aus Sicherheitsgründen aber noch nicht realisierbar, könnte dann die weltweite koordinierte Fertigung sein. Verschiedene Zulieferwerke würden dann weltweit von einer Zentrale aus gesteuert werden. Realität aber ist längst bei der digitalen Motortechnik, dass die Service-Ingenieure zu Hause bleiben können, egal wo das Werk aufgebaut wird.
Mit diesem Programm ist man in der Lage, durch das Eingeben von Motordaten, wie zum Beispiel Spannung und Strom, den Cosinus Phi und die Drehzahl und eine Messung der Maschinendaten wie Streureaktanz, Hauptfeldreaktanz und die Widerstände, einen Antrieb komplett zu optimieren und die Antriebsparameter automatisch einzustellen. Dieser erste Schritt geht genau bis hin zur Momentenschnittstelle. Wollen Sie dann die gesamte Regelstrecke optimieren, so sind wir in der Lage, durch einen kurzen Anlauf auch das Trägheitsmoment des gesamten Stranges zu berücksichtigen und die gesamte Regelstrecke berücksichtigt dann im Umrichter alle Parameter und alle notwendigen Daten auch hundertprozentig optimiert einzustellen.
Viel Fachchinesisch am Ende des Beitrags über die Hannover Messe, aber wir haben noch aktuelle Tagungen im Lande. Barbara, was gab's da?
Zum ersten Mal sind europäische, japanische und kanadische Wissenschaftler zusammengekommen, um ihre Erfahrungen über den Wurmbefall von Fischen auszutauschen. Das geschieht zurzeit in Kiel und zwar im Institut für Meereskunde. Andreas Schmidt war da.
Auch von wissenschaftlicher Seite wurde jetzt noch einmal betont, der Fadenwurm im deutschen Speisefisch ist so selten wie nirgendwo anders auf der Welt. Die neue Bundesfischverordnung habe sich bewährt. Nach ihr darf ein Kilogramm Fisch nur höchstens eine Nematode enthalten. Und die muss noch dazu tot und damit ungefährlich sein. Die bundesdeutsche Fischindustrie, so war zu erfahren, hielte sich peinlichst genau an diese Auflagen. Ganz andere Erfahrungen mit Nematoden macht man in Japan. Dort nämlich gilt roher Fisch, anders als bei uns, als Delikatesse. Und so gibt es in Japan pro Jahr auch etwa 1000 Nematodenkranke. Parasitologen und Fischereibiologen forschen daher in Fernost verstärkt am Problem Fadenwurm. Vom Kollegen aus Japan gab es dann in Kiel auch neue Erkenntnisse zur Biologie der Würmer und zu ihrem Wanderverhalten. Betont wurde allerdings auf der Tagung, dass nematodenfreie Gebiete so gut wie undenkbar seien. Fadenwürmer gehören nun einmal zur Nahrungskette dazu. So unterstrichen die Wissenschaftler aus Kanada noch einmal den Zusammenhang zwischen Meeressäugern und Parasitenvorkommen. In den kanadischen Fanggebieten nämlich haben sich seit dem Jagdverbot nicht nur Robben, sondern auch Fadenwürmer geradezu explosionsartig vermehrt. Robben und auch Wale scheiden mit ihrem Kot Nematodenlarven aus. Auch eine gemeinsame Empfehlung gab es noch zum Abschluss der Nematodentage von den insgesamt 45 Meeresbiologen aus 13 Ländern. Künftig solle verstärkt, wissenschaftlich, auf so breiter internationaler Basis dem Fadenwurm zu Leibe gerückt werden.
Themenwechsel. Das zweite deutsche Membranforum findet von heute bis Freitag in Frankfurt statt. Tagungsort ist das Institut für Biochemie. Klaus Euteneuer war da.
85% aller Medikamente wirken, nachdem sie die Membranen der Körperzellen durchdrungen haben. Die Membranen sind eine Art Haut, die jede einzelne Zelle umgibt. Sie bilden also eine Barriere für Stoffe auf dem Weg in die Zelle oder aus ihr heraus. Erst allmählich werden die Funktionen der ungeheuer vielfältigen Membranen verstanden, sagt Professor Hugo Fasold, der das zweite deutsche Membranforum in Frankfurt organisiert hat. Wer die Zellmembranen kennt, kann künftig maßgeschneiderte Medikamente entwickeln, die ihre Wirkung gezielt entfalten. Der Biochemiker Fasold bescheinigt der Membranforschung in der Bundesrepublik eine starke Stellung im internationalen Vergleich. An neuen Ergebnissen trug in Frankfurt der finnische Biochemiker Martin Wikström seine Arbeitsergebnisse über die Zellatmung vor. Jetzt ist erstmals bekannt, sagte Fasold, wie raffiniert die Zelle mit dem Sauerstoff zur Energiegewinnung umgeht.
Von Frankfurt, vom Membranforum, nochmal zurück nach Münster zur Tagung des Arbeitskreises Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Dort wurde heute der Walter Schottky-Preis vergeben. Der Preis ist nicht eben wohl dotiert. Drei Preisträger müssen sich ganze 5000 Mark teilen. Dafür ist er aber sehr prestigeträchtig. Der Preis geht an die Physiker Ulrich Eckern, Gerd Schön und Wilhelm Zwerger. Und die Preisträger arbeiten an der Erforschung sogenannter Josephson-Kontakte, die Matthias Schulenberg beschreibt.
Josephson-Kontakte, hauchdünne Isolationsschichten zwischen zwei supraleitenden Materialien, werden gezielt konstruiert, um etwa schwache Magnetfelder messen zu können. Der Stromfluss über diese Kontakte nämlich ist hochempfindlich gegenüber magnetischen Einflüssen. Es gibt indessen auch Josephson-Kontakte, die eher ungewollt entstanden sind. Die neuen keramischen Supraleiter zum Beispiel bestehen in der Regel nicht aus einkristallinen Strängen, Drähten, sondern sind als Konglomerat einzelner Kristallite zu denken. Diese Kristallchen wiederum sind dort, wo sie aneinanderstoßen, durch eine sogenannte Korngrenze getrennt, die wie ein Josephson-Kontakt wirken kann. Damit hat die Arbeit der diesjährigen Schottky-Preisträger eine höchst praktische Bedeutung. Wilhelm Zwerger.
Nun, in vielen sogenannten granularen Supraleitern bestimmen diese Korngrenzen den maximalen kritischen Strom, den man durch einen Supraleiter ziehen kann. Das ist also für technische Anwendungen von großer Bedeutung. Das heißt, die schwächste Stelle sozusagen eines solchen Supraleiters sind immer diese Korngrenzen. Und der maximale Strom ist eben bestimmt durch die Stärke der Josephson-Kopplung über eine solche Korngrenze.
Der Josephson-Effekt ist ein sogenannter Quanteneffekt. Die allgemeine Erforschung quantenmechanischer Effekte, die hauptsächlich bei winzigen materiellen Dimensionen dominieren, ist schon deshalb notwendig, weil die Halbleiterindustrie nun in ebensolche winzigen Dimensionen vorstößt. Die atomare Körnigkeit der Materie beginnt ebenso sichtbar zu werden wie die Quantelung der elektrischen Ladung.
Nun, man ist in der Tat schon so weit, also bei diesen Kontakten, die ich vorher erwähnte, sagen wir, ein Mikrometer im Quadrat, das sind Kapazitäten von 10 hoch minus 15, 10 hoch minus 16 Farad. Was man da sieht in dieser Stromspannungscharakteristik, wie Herr Zwerger schon sagte, sind in der Tat Effekte, wo einzelne Elektronen tunneln. Also man sieht, das sind ganz deutlich, da kann man erkennen, dass die Ladung, die Quantisierung der Ladung spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Sagt Ulrich Eckern. Bei aller Theorie, die Festkörperphysik ist durchaus anwendungsnah und deshalb vielleicht der derzeit wichtigste oder doch profitabelste Zweig des physikalischen Gewerbes. Von den vielen höchst praktischen Themen der Frühjahrstagung ist Peter Grosse, Professor an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Leiter des Arbeitskreises Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, dieses aufgefallen.
Warum gehen die Computer kaputt? Warum altert ein Chip? Und das Problem ist, dass nicht die Dioden und Transistoren, die zu Tausenden in einem Chip integriert sind, sterben, sondern dass die Verbindungen dazwischen, die Leiterbahnen, die aus Aluminium sind, dass die deshalb kaputt gehen, weil die hohen Stromdichten, nicht die Ströme sind groß, aber der Strom pro Fläche, weil die hohen Stromdichten die Aluminiumatome mitreißen. Die Elektronen fließen alle in eine bestimmte Richtung und sie reißen die Atome mit und dann wird an der einen Seite, wo die Elektronen herkommen, ein Loch allmählich entstehen und auf der anderen Seite ein Berg. Und man hat also jetzt sich vorgenommen, intensiv zu arbeiten, dass man dieses Zerreißen der Leiterbahn zwischen den einzelnen Schaltelementen besser in den Griff zu kriegen. Aber das ist eine hohe Herausforderung wieder an die Metallphysik. Wenn man breitere und dickere Leiterbahnen hätte, wo die Stromdichte geringer ist bei gleichen Strömen, dann hätte man dieses Problem viel weniger. Also desto mehr man die Integration vorantreiben will, die Verkleinerung, desto mehr muss man mit diesem Problem fertig werden.
Matthias Schulenburg aus Münster über die Verleihung des Walter-Schottky-Preises. Und das Thema ging um die supraleitenden Materialien und die kleinen Verbindungen dazu. Und jetzt was für Autofahrer.
Sensoren gegen Geisterfahrer. An einer Autobahnausfahrt bei Dornbirn, den Skifahrern unter Ihnen bekannt, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Österreich, wird derzeit eine Geisterfahrer-Warnanlage getestet. Geisterfahrer sollen durch Sensoren, Alarmsirenen, Blinkleuchten und eine Überwachungskamera mit Infrarotblitz an der Weiterfahrt gehindert werden. Sobald ein Fahrzeug die falsche Fahrtrichtung auf der Autobahn einschlägt, lösen zwei Kontrollschleifen in der Fahrbahn Alarm bei Polizei und Rettungsdienst aus.
Und jetzt kommen wir wieder zu unserem stummen Studiogast hier im Studio in der Sendung Forschung aktuell, zum Kunstkopf, der ja eigentlich fürs gehörrichtige Messen viel stärker eingesetzt wird als in der Übertragung von Musikereignissen für den HiFi-Front. Und jetzt sitzt in Frankfurt im Studio des Hessischen Rundfunks Axel Pinkau. Er ist Entwicklungsingenieur bei einem Reifenhersteller in Hanau und er nutzt auch den Kunstkopf in seiner Arbeit. Heißt der bei Ihnen auch Kunstkopf, Herr Pinkau?
Ne, der heißt bei uns natürlich nicht Kunstkopf. So künstliche Menschen brauchen wir da noch nicht. Der heißt bei uns Herbie. Ist schon praktisch seine Berufsbezeichnung.
Ist ja auch ein netter Name und der fährt mit Ihnen Auto.
Der fährt mit, ja. Die Kollegen fragen schon immer, wann er einen Führerschein macht.
Ist er denn schon 18 Jahre alt?
Ja, das bei uns in der Firma noch nicht. So lange haben wir noch nicht.
Aber Sie benutzen ihn häufig?
Wir benutzen den jetzt regelmäßig. wo wir halt die Reifengeräusche beurteilen und eben auch registrieren können. Das ist für uns das Wichtigste, dass wir auch längerfristig diese gleichen Geräusche noch da haben, mit späteren Messungen vergleichen können. Und halt auch als ein ganz wichtiger Punkt, dass mehrere Leute, egal ob das jetzt von uns, von den Entwicklungsingenieuren der Firma sind oder Kunden oder irgendjemand, der was reklamiert hat, dass also mehrere Leute exakt das gleiche Geräuschereignis erleben können. Wenn sie mit vier Leuten im Fahrzeug sitzen, sitzt also schon mal jeder an einem anderen Platz und hat logischerweise einen ganz anderen Gehöreindruck.
Also es geht um Reifengeräusche und natürlich bei Ihnen, nehme ich mal an, um die Verminderung der Geräusche. Und der Kunstkopf, der Herbie, kann also jetzt auf dem Beifahrersitz oder hinten sitzen und das einfach mal hören. Und nickt er dann, wenn es in Ordnung ist oder nicht?
Ne, auch das Nicken müssen wir noch selber machen. Ne?
Was machen Sie denn konkret mit ihm?
Wir fahren also bestimmte Messstrecken, immer den gleichen Fahrtablauf, registrieren dabei das Geräusch und können das eben hinterher analysieren, weiterverarbeiten, weil eben die Messung, die Aufnahme ist da und kann beliebig oft wiederholt werden.
Sie zeichnen also das Geräusch auf?
Wir zeichnen das Geräusch auf und verwerten es nachher. Und das Gehörrichtige ist also einmal wichtig, weil es wirklich den Geräuscheindruck im Fahrzeuginneren wiedergibt. Und eben der zweite große Vorteil ist die exakte Speicherung des Geräusches, die wir nachher dann noch zur Verfügung haben und auch vergleichen können mit Messungen außerhalb vom Fahrzeug oder auf einem Prüfstand, was wir auch gerne machen wollen, damit wir nicht mehr den Aufwand haben, mit dem Fahrzeug mit vier exakten Reifen auf der Straße herumfahren zu müssen.
Die Aufzeichnung des Geräusches erfolgt über einen Digitalrekorder und Sie haben dann Signale, die Sie auch dem Computer zuführen könnten, unter Umständen für exakte Messdiagramme.
So ist es. Das könnten wir nicht nur, das machen wir auch schon.
Ja, und diese Messdiagramme sind für Sie dann Anhaltspunkte für den Reifen, für die Veränderung in der Reifenkonstruktion?
Ja, weniger in der Konstruktion, hauptsächlich in der Profilgestaltung, weil eben das Profil beim Auftreffen auf die Fahrbahn, wenn der Reifen rollt, das Geräusch anregt. Und da gibt es viele Möglichkeiten, das Geräusch zu verbessern oder zu verschlechtern, wobei man sagen muss, die heutigen Reifen sind also alle schon in dem Stand, dass sie das Geräusch sehr stark optimiert haben.
Dann, das heißt also, dass der Herbie gar nicht mehr so notwendig ist?
Doch, er ist noch notwendig. Es gibt immer noch neue Profile, neue Reifenmischungen an der Lauffläche oder Lamellenanordnungen, die alle fürs Geräusch eben eine Wirkung haben. Und je genauer man jetzt hier arbeiten muss, weil eben eine Lamellenänderung zum Beispiel viel geringeren Einfluss macht, als wenn ich ein völlig neues Profil habe, weil die Unterschiede immer kleiner werden, ist also diese Aufzeichnung sehr wertvoll für uns.
Haben Sie einen bestimmten Fahrzeugtyp, wo Herbie besonders gerne drin sitzt?
Da haben wir noch nicht danach gefragt, das werde ich das nächste Mal machen müssen.
Ich danke Ihnen, Herr Pinkau. Und wir haben noch eine Meldung zum Schluss, Barbara. Passt die dazu?
Ja, das heißt, so ganz passt du doch nicht dazu, muss ich gestehen. Und zwar, der Piepser wird gesamteuropäisch. Das ist jenes Zigarettenschachtel-große Gerät, die dem modernen Arzt und Geschäftsmann signalisieren und mit ihm meist das ganze Kino oder Theater, dass er gebraucht wird. Diese Piepser sollen jetzt bis 1995 in der Europäischen Gemeinschaft eine grenzübergreifende und nahezu flächendeckende Einrichtung werden. Das jedenfalls plant die EG-Kommission. Die Zukunft des Piepsers könne nicht dem Chaos der internationalen Märkte überlassen bleiben, erklärten sie am Mittwoch in Brüssel. In den 12 Mitgliedstaaten nämlich ist die Entwicklung der bei den Engländern Blieper, bei den Franzosen Biep-Biep geheißenen Apparate ganz unterschiedlich weit fortgeschritten. Hier sieht es die Kommission als ihre Aufgabe, für eine konzertierte Aktion bei der Einführung der nächsten Generation der kleinen Signalgeber zu sorgen, die dann internationale Reichweite haben sollen. Bis 1995 soll das europäische Funkbenachrichtigungssystem, wie es offiziell heißt, ERMES, im Prinzip 4/5 der EG-Bevölkerung und auch den Nachbarn der europäischen Freihandelszone zur Verfügung stehen.
Mich würde ja interessieren, wie Herbie piepst, aber wir haben heute über Kunstkopf die Sendung Forschung aktuell gefahren. Eine Innovation vielleicht beim Deutschlandfunk mit Blick auf den digitalen Hörfunk der Zukunft. Aber morgen Hörfunk und Live-Berichterstattung von der Hannover Messe in Forschung aktuell. Wir sind dann dort vertreten mit dem Reportagewagen. Im Studio ist dann Edgar Forschbach und wir haben auch noch einen Bericht zu erwarten von der Luftfahrt- und Motorsportmesse in Friedrichshafen.